Nach dem Essen kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 186. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen und jede Woche verkosten wir einen Wein und der eine weiß nie, was die andere mitbringt und umgekehrt, was denn, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben.
Ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ne? Wir waren nämlich nicht daheim wie üblicherweise,
Korrekt. Sondern
wir waren unterwegs und zwar in der Wachau bei der Domäne Wachau. Also bei einer Winzergenossenschaft im eigentlichen Sinne. Aber wir werden euch, oder eigentlich werden euch Roman Horvath und Heinz Frischengruber erzählen, was das für Besonderheiten auf sich hat, weil so dieses Thema Winzergenossenschaft ist
das
ja an sich
immer mal ein
sehr schwieriges.
Org.
Also ich weiß nicht, wie oft wir schon Winzergenossenschaften auch, ich will es gar nicht gedisst nennen, aber halt nicht so freundlich behandelt haben in unserem Podcast. Aber es gibt Unterschiede ganz offensichtliche zwischen den unterschiedlichen Genossenschaften. Und die Domäne Wachau feiern wir heute schon. In Glas gehabt haben wir, damit wir das auch einmal gesagt haben, in Riesling Smaragd, Achleiten 2021. Und das war schon sehr, sehr, sehr schön.
Ja, sicher. Salz-Zitrone und
so,
Gema.
Ja, ganz genau. So ist es. Mit so einem schönen Säurebogen. Das war schon geil.
Richtig.
Hat schon richtig viel Spaß gemacht. Und heute haben wir die nächste Winzerfolge, aber ganz woanders. Und mit wem ganz anderen? Michi.
Korrekt. Es geht Schlag auf Schlag. Oder sagen wir einfach nur Malinga, Malinga. Wir sind beim Christoph Heiß vom Weingut Malinga in Engerbrunn im Kamptal. Schön, dass wir da sein dürfen.
Danke.
Danke, dass wir da sitzen. Das freut mich wirklich sehr.
Ja.
Und du hast uns schon Wein eingeschenkt und die Katie hat vorher schon im Off gesagt, sein wunderschönes, strahlendes Gold.
Es hat mich erinnert an das letzte Mal, Folge 118, wo der Michi über dich gesprochen hat und einen von deinen Weinen mitgehabt hat. Und da war genau das meine Aussage, nämlich, boah, ist das schön gut.
Gutes Gold.
Na gut, riechen wir da mal rein. Schauen wir mal, was du uns da mitgebracht hast.
Diese Nase ist sowas
geil,
von gut.
Ja. Wow, okay. Würzig.
Richtig, aber du hast wieder dieses, das erinnert mich jetzt sehr an diese Verkostung vom letzten Mal tatsächlich. Du hast wieder diese wirklich unheimlich schöne Frische, diese unheimlich schöne Klarheit da drinnen. Du hast wieder dieses Apfelschalenthema, richtig, richtig schön, aber dann drunter trotzdem so ein bisschen eine dichtere, goldene Frucht fast.
Und voll so dieses Tabakthema, finde ich. Es kommt richtig schön da raus.
Tabak, ja. Richtig schön würzig, ja.
Voll geil. Schöne Frucht drunter, ja. Richtig dicht.
Richtig
schon
dicht.
Schon reif.
Ja, so ein bisschen Baking Spices, aber ganz zart drüber gestrahlt. Christoph, du darfst da mit uns reden.
Darfst du mitreden? Bin sehr gespannt, ob es da kommt. Ist ein bisschen tricky.
Ah, weh.
Vielleicht.
Hast du uns ein Haxel gestellt? Na gut.
Boah, es hat eine Säure. Bist du narrisch?
Ist ein Wein, der sehr wegweisend war für meine Stilistik und für das, was ich jetzt gerade mache.
Mhm. Sehr, sehr schön. Also die Dichte der Frucht, finde ich, das zieht sich schon durch, aber da ist so viel Säure, so viel Salzigkeit auch wieder dazu. Richtig schön.
Ich finde, das ist am Gaumen wie so ein grüner Apfel. Du beißt ein und es knackt einmal richtig die Säure und dann hast du dieses extrem schöne, extrem frische. Und trotzdem dieses Apfelige, diese Wärme darunter. Mhm. Aber das wird alles im Kontext der absoluten Kühle. Es ist ein Wahnsinn, das taugt mir richtig.
Richtig schön. Hinten außen wird es wirklich so richtig zittrig dann. Durch die Säure, die da kickt. Aber am Anfang macht es wirklich einmal einen Bogen. Das hat schon ein bisschen Power. Aber dann schiebt es halt so fein durch. Sehr, sehr schön.
Es bleibt da ewig. Es
ja.
geht einmal nicht weg. Ne?
Ja. Braucht ein bisschen Luft. Braucht es einen Tipp meinerseits. Oder wolltest du mal drauf
Lass losraten? Lass uns mal drauf losraten. Das ist lustiger für dich, glaube ich.
Ja. Wo ihr hingeht.
Ich war fast davon ausgegangen, dass du uns einen grünen Veltliner gibst. Einfach auf Basis von deiner Aussage im letzten Podcast oder mit Michi, wie du damals geredet hast, hast du anscheinend gesagt, hoffentlich hat dir der Michi richtig gequotet.
Schauen wir mal.
Wenn du über mich redest, dann musst du eigentlich auch einen grünen Veltliner nehmen und über einen grünen Veltliner reden.
Klar, Kamptal.
Gehört dazu.
Ja.
Aber das hat so viel Säure.
Eben, ich weiß nicht, wie sie das ausgehen soll.
Ich meine, so grundsätzlich von der Würze her und so, aber eigentlich,
ja, wo
eigentlich,
die Säure her, ne?
Eigentlich bringt mir die Säure schon Richtung Riesling.
Ja, absolut. Das sind halt deine zwei großen Dinger. Du hast einerseits die Rieslinge und andererseits hast du die grüne Veltliner und dann hast du natürlich auch noch sowas wie Vogel und Meer, wo wir halt andere Geschichten drinnen haben. Und wir haben ja einen Welsh-Riesling und ich bin gerade ganz kurz beim Welsh gelandet, weil ich mir gedacht habe, vielleicht geht sich das mit der Säure noch aus.
Ja, mit dem grünen Apfel.
Ja.
Finde ich auch nicht so. Ist es reinsortig? Fangen wir mal so an.
Ja, reinsortig.
Haben wir überhaupt schon irgendwas genannt, was es sein kann? Das ja. Kannst du, naja, okay. Bitte. Gut, dass ich alles aufzählt habe im Trinkwand. Das hilft mir jetzt wieder gar nichts, danke.
Es ist langsamer machen
sollen.
Vielleicht kommt es dahinter, wenn es euch klar wird, wohin es geht mit dem Jahrgang.
Dann würde ich sagen, wird Lina und 21.
Negativ.
Nein.
Ich glaube, es ist ein bisschen öder.
Es ist älter als 21.
Sehr gut. So, du hast angefangen 2013 ja, so deine frisch. Ersten Weine zu machen. Was war denn da kühl? War 16 ein kühles Jahr, 17 war warm, stimmt. 18 war sauwarm, 19 ja. War mittelwarm, 20 ist auch zu warm dafür, glaube ich. 16 war kühl, aber...
In den letzten Jahren waren es eher so bei uns in der Region, so 16 und 20, die im Vergleich zu den anderen Jahren kühler waren.
Ja, aber ich überlege gerade, was du... Ich kenne deine Weine erst so ab 18, 19. Ja. Also ab die Jahrgänge 18, 19. Das waren die allerersten, die ich gehabt habe. Das heißt, ich habe null Vergleich nach hinten leider. Wie schon gesagt, ich hätte mir gut vorstellen können, dass es Welsh ist tatsächlich. Aber es ist Grüner Veltliner offensichtlich.
Es ist Riesling.
Es ist Riesling? Echt?
Durch ja. Die Säure also vom durch Riesling, die Säure. Ja, okay.
Genau, es ist sehr reif geerntet worden. Ja. Und mit der Reife und der Säure geht eigentlich nur Riesling.
Ja, ja. Fair.
Ja.
Siehst wieder was gelernt.
Mhm.
So.
Er hat über 13 Alkohol.
Wirklich?
Das war halt so ein Jahrgang sagen. Weil das
ja,
noch
so. Ja.
Es ist 13.
Es ist 13?
Wirklich?
Genau. Und
das die steht so frisch da.
Ja. Und 13 war halt, ich habe nochmal kurz nachgeschaut, die ganzen Parameter, wie der Wein zustande gekommen ist. Und dann haben wir ernsthaft am 22.10. gelesen. Und
ist sowas
geht in den letzten 5 Jahren eigentlich gar nicht mehr. Da haben wir Ende September aufgehört.
Ja.
Und wenn es am 22.10. was lässt, noch ist es halt, da war es noch, das war eiskalt, da hat einmal meine Schwester einmal mitgeholfen, ich glaube, das war sogar 2013.
Mhm.
Und die hat halt, die hat geglaubt, okay, September, Sonnenschein.
Mhm.
Und der Opa ist zum Glück gekommen mit einem Tee mit Rum, mit einem
ganzen
Rum dabei. Und es war
damit er wieder warm wird.
Genau, es war arschkalt. Und dementsprechend Ende Oktober hast du da eine Reife mit fast 19 kmW gehabt. Und das waren halt wirklich goldgelbe Beeren.
Ja.
Und genau.
Aber das heißt, 13 war ein cooles Jahr.
13 war eigentlich schon noch kühl, ja, stimmt. Da haben wir es ja wirklich noch Zeit lassen können mit der Lese.
Ja.
Da war das auch noch so gegliedert. Okay, wir fangen an mit Müller-Thurgau, vielleicht meinen ersten mit Lina. Und dann machst du mal eine Pause. Eine Wochenpause. Dann hast du die Hauptlese vor, weiß nicht, 3 Wochen. Da geht es halt ab. Nachher hast du noch einmal eine Woche Zeit für Cabernet Sauvignon, für A2 Riesling und so hast du das Ganze 6 Wochen dauert. Aber du hast halt ein bisschen gechillter gehabt.
Ja.
Und jetzt ist halt ja nur mehr Stress. Für, ja, da, je nachdem, wie lange du brauchst. Aber es ist, du fängst da an, nachher
musst du eigentlich alles schon machen.
Genau, ja.
Ah, diese ganze Kellerlogistik stellen wir so zart vor, wenn alles auf einmal reinkommt.
Ja, das wird auf jeden Fall in der Zukunft was sehr, sehr Spannendes werden, wie du dich aufstellst im Keller, dass du so schnell wie möglich das lesen willst, was zum Lesen ist.
Ja.
Ja.
Weil du denkst, okay, der Weingarten ist zum Lesen und du hast aber trotzdem vorher noch 3, 4 andere Parzellen zum Lesen, Weingärten. Und auf einmal ist Wochenende und nachher bist du eine Woche später draußen und denkst, ah, verdammt.
Ja, eigentlich war es schon gewesen, ja. Ja.
Das heißt, der Stand jetzt ist mein Ziel, alles innerhalb von 3, vielleicht 3,5 Wochen einzukriegen. Und das ist schon sicher, wenn es einmal ein Jahrgang ist, der ein bisschen chilliger ist, nachher sind es vielleicht 4, 4,5 Wochen, dann kannst du ein bisschen Zeit lassen. Mhm. Aber wenn möglich wäre, alles innerhalb von 3 Wochen. Und jetzt sind wir gerade bei 5 Wochen, 4,5 Wochen. Dass das alles ausgeht.
Ja.
Puh.
Ja, das ist wirklich tricky. Ja. Das hat man gar nicht zum Schirm, finde ich, dass das eigentlich ein Riesenthema der ganzen Klimaerwärmung, der ganzen Veränderung ist im Endeffekt, dass sich der Zeitraum, den ich noch habe, wo ich lesen muss, eigentlich extrem zusammenschrumpft.
Ja, voll. Ja. Also ich finde immer gerade dann, wenn man mit Winzerinnen und Winzer kurz nach der Lese telefoniert, ist das sehr, sehr front of mind. Dann kriegt man sehr viel von diesen Geschichten erzählt. Aber ansonsten ist es gar nicht so das Riesenthema. Gefühlt ist es nur halt so, also ich kriege immer um die Lesezeit um genau diese Geschichten erzählt.
Sicher.
Oder kurz vorher, wenn man telefoniert und es ist schon dieses, im Hinterkopf rattert schon. Wie geht es dir das alles aus? Wie geht es dir das alles aus? Wann müssen wir anfangen? Ist jetzt schon soweit? Ist es erst in 4 Tagen soweit?
Und es ist sehr, sehr entscheidend, überhaupt mit der Hitze, ob du jetzt am 10.9. oder am 17.9. oder am 24.9.
Ja, sicher.
Eben das Traubenmaterial liest. Und ja, du hast Hocken ohne Ende das ganze Jahr. Und nachher sind diese kleinen Entscheidungen so
wichtig,
ausschlaggebend für den späteren Wein.
Sehr überproportional eigentlich, wie viel Wichtigkeit diesen paar Tagen da zugemessen werden muss. Ja. Geht ja nicht anders.
Ja.
Gut, jetzt sind wir schon sehr tief im Thema drinnen.
Ja.
Holen wir uns wieder ein bisschen aus
Schritt
dem Ganzen.
Zurück, ja.
Ganz genau. Christoph, erstens einmal, nochmal danke, dass uns du gerade dein Erstlingswerk herstellst.
Gerne, Riesling. Gerne. Schon lange nicht verkostet, bin
grandios.
Sehr gespannt.
Ja, aber.
Aber es ist richtig.
Bist
geil.
Happy, oder?
Ich bin sehr happy.
Sehr
ja,
gut.
Ja.
Richtig, richtig geil. Also, wenn du mit sowas anfängst, dann verstehe ich das. Sagst du, ja, passt, machen wir. Kein Problem. Erzähl mal, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du Wein machst? Wir sitzen da jetzt im Kamptal, im Heurigen von deiner Family. Stimmt
genau.
Das? Erzähl, Kamptaler, Heurigenkind, Kamptaler, Winzerkind.
Heuriger ist erst später gekommen, aber groß geworden im Weingut. Nie wirklich viel Interesse am Wein gehabt. Hin und wieder mal mitgeholfen, dass ich ein bisschen Kohle verdiene.
Ja.
Und dann eben diese amüsante Entscheidung, wenn du sehr jung bist, was du machst.
Und keine Ahnung hast in Wirklichkeit.
Ne? Keine Ahnung. Aber zum Glück habe ich so wenig Ahnung gehabt, dass ich keinen Plan B gehabt habe.
Ah ja, sehr gut.
Ja.
Das hilft.
Und zwar bis Kummer, kann ich mich noch erinnern, hat mich gefragt, könntest du das vorstellen? Und ich habe gesagt, ja, warum nicht?
Wenn du keine Alternative im Kopf hast, dann kannst du nicht sagen,
nein,
ich will was anderes machen, dann probierst du es halt einfach.
Genau. Ne? Dann war es eben Weinbauschule aus Neuburg.
Der Klassiker.
Genau. Das war halt ziemlich schwierig, weil es nicht gut war.
Mhm.
Aber die Gruppendynamik war einzigartig. Gute Freund gehabt. Und ja, und dann im Laufe der Schule irgendwie einen Bezug gekriegt. Also da war länger dort. Und dann.
Wie ist das gegangen? Also, was waren da die.
Wie hat der irgendwie geheißen?
Okay. Der Steff, Stevie Boy, Wellanschitz. Der
weißt du, ob jetzt nicht mehr Stevie Boy Wellanschitz?
Stevie Boy, ja, genau. Genau, der war noch in der neuen Klasse, ich bin einmal sitzen geblieben und da hat er mich nachher irgendwie so ein bisschen geführt in die Richtung, was Wein sein könnte, abseits von dem Mainstream.
Mhm.
Der natürlich mit, was waren wir da, 18 Jahren, keinen Plan gehabt.
Natürlich.
Aber zumindest hat er einen anderen Bezugspunkt gehabt, wo man andere Sachen kosten haben können. Weil bis dahin habe ich keine Ahnung gehabt, wo die Mosel ist, keine Ahnung, was Burgund ist.
Mhm.
Und abseits von Europa sowieso gar nichts.
Naja, da bist du jetzt schon in deiner Bubble dann auch irgendwie.
Komplett,
drin,
nur Österreich und wir haben sich, kann ich mich erinnern, die ganzen Weinmagazine durchgeschaut und geschaut, wer viel Punkte hat. Und der einen Punkt mehr Punkte gehabt hat, wie das andere Weingut, war natürlich besser.
Ja,
ja klar.
Keine Ahnung,
klar.
Was die Liste oder ob der viel zu viel Holz macht oder
wurscht.
Hast du keine Ahnung.
Denkst du einfach nur, ja, passt, wenn das so viele Punkte hat, dann wird das besser
muss
sein.
Gut sein.
Genau, Punkt.
Mhm.
Ist so.
Aber das heißt, in der Schule war auch 0% Info über, was macht das Ausland oder generell Weinstilistiken. Ne? Das ist nur Handwerk.
Nein, das ist erst ganz spät gekommen, 4.5. und da halt auch sehr, 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 sehr verhalten.
Okay.
Ja, okay. Gut, und der Stefan hat dann gesagt, so, kostet man mal ein paar Sachen oder hat er einfach andere Sachen mal mitgebracht oder wie ist das gegangen?
Genau, nachher hat irgendwie gestartet mit Verkostungen und dann schnell klar geworden, dass es etwas anderes gibt als Österreich. Und dann, und er hat immer einen guten, ich glaube wegen seiner Mutter, die war bei der Weinakademie, da hat er halt ein bisschen was mitgenommen.
Ja, gut.
Und das hat er nie erzählt.
Das hat er nicht erzählt, ne?
Ich glaube, Weinakademie war es, ja.
Das macht natürlich sehr viel Sinn, weil dann hast du natürlich den Bezug, dann hast du
und dann hast du das Zeug eventuell so ein bisschen mehr daheim, ne?
Ja, voll. Und dann hat er das irgendwie so aufgebaut, dass das Interesse geweckt worden ist. Und dann außerhalb von der Schule, also wie ich nachher fertig war, hat das Ganze dann ein bisschen intensiviert. Aber da habe ich auch noch keinen Plan gehabt, wie oder was ich machen will. Und dann eben im Ausland hat er das ein bisschen geschärft, Step by Step, Jahr für Jahr. Und das war, also bei mir hat das ewig gedauert, bis ich dann wirklich gewusst habe, was ich machen will und wie ich das machen will.
Was war das erste Ausland?
Erstes Ausland war 2011 Neuseeland.
Mhm.
Wieso Neuseeland?
Ja, einfach ein Abenteuer.
Okay, einfach möglichst weit.
Genau, ja. Im Prinzip war ich nicht ja, wenig im Ausland gewesen bis dorthin. Mhm. Und dann habe ich mit meiner Freundin gesagt, okay, packen wir es. Wir haben vorher, bevor ich dort gearbeitet habe, haben wir 3 Wochen Rundreise gemacht.
Mhm, schön. Ja,
geil.
Zu zweit. Das war geil. Das war geil. Die ganze Landschaft und ja, einfach einmal zu zweit wirklich ein Abenteuer erlebt. Den Alltag entkommen und alles auf dich zukommen lassen. Und dann eben 6, 7 Wochen gekackelt. Mhm. Und in einem Betrieb, der riesig war. Mhm. Aber ja, das gibt es auch im Weinbau.
Ja, sicher.
In der Weinindustrie. Muss man einmal gesehen haben.
Genau, das ist das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das abbrennt. Aber gut, dass ich das einmal gesehen habe.
Mhm. Aber das war nicht während der Lese, gell? Das geht sich nicht aus.
Oh, das war während der
Also bist du im Wind also, darüber?
Genau, das war im März, April.
Ah ja, okay.
Mhm. Genau. Mhm. Okay. Und genau, das war eben Neuseeland, 95% Sauvignon Blanc, 100% alles reingehauen, was man halt gefunden hat. Genau, ja.
Herrlich.
Und ja, aber es war immer so eine lustige Geschichten erlebt. Und die Dimensionen waren halt, wie soll man sagen, das war...
Wie groß war es denn? Wie viele Hektar? Kannst du dich noch erinnern?
Ja, Hektar ist schwieriger, aber ich war so 1000, 2000, irgend sowas dazwischen, glaube ich.
Ah, okay.
Und das hat so anscheinend so einen sehr wohlhabenden Dude geben, der hat seine Firma verkauft. Und das war eigentlich wirklich sehr idyllisch. Das war gleich neben der Küste.
Schön.
Wahnsinn, ja. Und der hat einfach einmal ein paar Quadratkilometer aufgekauft und gepflanzt. Und das war einfach, wenn du mit so einer Drohne einmal umgeflogen bist, siehst du die Weingärten, in der Mitte war das Weingut und daneben war das Meer.
Ah, das ist
schon geil. Ja.
Kannst du schon machen, verstehe schon.
Ja.
Und man das dann mit 1000, 2000 Hektar machen muss.
Ja, geht auch mit 15, 20, aber.
Ja. Und da waren halt, kann ich mich erinnern, da war das größte Gebinde war 275.000 Liter und das waren in Reihen. Das heißt, das waren so, glaube ich, 5 mal 2, 10, das nochmal 20. Das waren, glaube ich, 40 Tanks mit 275.000. Ja, und wenn man das erklären will, ich habe einen Duschenzertrag von wahrscheinlich irgendwas zwischen 4.000 und 5.000 Liter. Das heißt, mit meinen 10, 11 Hektar mache ich einmal 50.000 Liter. Das heißt, ich kann 6 Lesen machen, bis einmal auf
250.000. Ah, von dieser Tank. Ja. Ja.
Wahnsinn.
Und ganz Kamptal hat knapp 4.000. Das heißt, das sind Dimensionen, die man sich nicht vorstellen kann.
Das ist völlig, völlig irre. Ja,
ja, wie ist das alles? Ich finde halt diese logistische Herausforderung immer komplett arg. Es ist unvorstellbar.
Ja, wie das alles geht. Aber du hast damals erzählt, ihr habt in Tag- und Nachtschichten gearbeitet, gell?
Genau, ja.
Drei Wochen
durchgekackelt. 12 Stunden von 7 bis 7. Aber die Nachtschicht war ganz cool. Wir haben da, glaube ich, nur ein Drittel von der Gesamtmenge genommen, weil natürlich jeder ist ja mehr am Tag gelesen. Und wir haben es ein bisschen chilliger gehabt. Wir waren ein kleinere Team und das Team, was wir gehabt haben, war sehr chillig.
Hast du die Freiwilligen melden können? Für die Nachtschicht?
Nein, das ist irgendwie entschieden worden.
Ah ja.
Okay, nice. Ja. Hast du einfach ein bisschen schick gehabt und
leibrandere
Geschichte erwischt. Nice. Und wie war das dann so? Also du hast wirklich einfach, stehst die ganze Nacht da und es kommt ein Traum einer und es geht die ganze Zeit was weiter oder hast du dazwischen dann Pausen oder wie stellt man sich das vor?
Kurze Pausen, so jeder, weiß nicht, dazwischen zweimal eine halbe Stunde, glaube ich.
Okay.
Aber es geht genau in einem Takt. Es kommt an jede, weiß nicht, halbe Stunde kommt der LKW. Mhm. Und du übernimmst die Trauben. Mhm. Nachher wird das relativ schnell gepresst. Und das sind halt, da waren, glaube ich, 2x12 Pressen. Links und rechts mit 10.000 Liter. Mhm. Und nachher werden das halt mit Pumpen, die größer sind wie du, gefühlsmäßig, wird das gepumpt. Nein, sage ich es nicht, aber riesige Pumpen.
Ja.
Und nachher braucht es einmal eine Zeit, bis er 275.000 Liter Tank voll ist.
Ja.
Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, finde ich. Also, ich versuche mir das gerade im Kopf irgendwie so bildlich vorzustellen, aber es geht sich einfach nicht aus. Wenn du da 12 Pressen nebeneinander vorstellst oder sonst was, das sind trotzdem viel zu kleine Pressen in meinem Kopf.
Und jetzt weiß ich, dass der Name von deinem Weingut oder von deiner Weinlinie aus dieser Zeit stammt, ne?
Ja.
Die Geschichte muss dann einmal erzählen.
Ja, genau.
Das war ein gewisser Juan Martin Aguilar.
Ah.
Ja.
War das Argentinier, gell?
Argentinier.
Ja, siehst du, wie man das merkt.
Sehr gut. Und der war natürlich in der Nachtschicht. Und das war mein bester Buddy dazumals. Mit dem habe ich viel aufgeführt, viel fortgegangen. Und währenddessen, du hast halt vor sieben gehabt und um sieben in der Früh hast du Schluss gemacht.
Quasi, ja.
Genau, da haben wir noch ein Bier drin gehabt zwar. Und nachher sind wir eigentlich, das war von Blenheim, das ist halt die nächstgelegene Stadt, die ein bisschen weiter küsteneinwärts ist.
Ja.
Sind wir eine halbe Stunde heimgefahren. Wir sind relativ, haben wir die ganze Partie, wir waren glaube ich zu 5 bis 10 Leute umgefahren, dann mit einem großen Jeep. Und er hat noch oft gesagt, hey, kommt dann vorbei, und weiß nicht, um 8:30 in der Früh. Und dann mache ich noch ein bisschen Grüllerei.
Sehr argentinisch.
Ja, genau, ja. Ja. Dieses Asadio, oder wie das heißt, das ist die argentinische Grüllerei.
Mhm.
Und da hat er relativ wenig gebraucht, da sind wir einkaufen gefahren, gutes Fleisch, also irgendein Fleisch eigentlich,
hauptsächlich
billig. Und dann wir nichts verdient haben, Erdäpfeln und Brot.
Ja, mehr war's nicht.
Ja.
Bier, Wein, fertig Arbeit.
Mhm.
Und es war noch wirklich, wir haben 3 Wochen durchgehackelt, immer 12 Stunden. Und da bist du noch irgendwie in so einem Flow drinnen, aber teilweise in einem Delirium. Irgendwie.
Ja, ja.
Ja, du verlierst dir vollkommen irgendwie das Zeitgefühl.
Zeitgefühl oder? Komplett weg gewesen.
Ja.
Und du brauchst halt irgendwie ein bisschen einen Abstand zu dem.
Ja.
Darum haben wir immer gesagt, ja, okay, wir müssen was machen, aber sonst bist du komplett wookie.
Genau. Ja.
Und deshalb, er war Leon, der hat immer eingeladen, der hat so ein eigenes Apartment gehabt, nachher mal grüht. Und noch irgendwie diese Intensität, sehr, sehr körperlich natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt. Und dann mit sehr viel Essen, sehr viel Hunger, sehr viel Durst, sehr viel alkoholische Getränke. Da hat er noch irgendwie so in einer anderen Sphäre gewesen. Und nachher hat er immer, wenn er zufrieden war mit sich selber, im Einklang mit der Welt, hat er immer gesagt, oh, Malinga, Malinga. Also das Gefühl, dass es passt, dass es das chillig ist. Dass das gut ist.
Mhm.
Genau. Darum der Name.
Mhm.
Was hat er gesagt oder hast du ihm erzählt, dass du das Weingut danach benennst? Was hat er gesagt?
Er war vorgesehen.
Ah.
Nein, jetzt ist er vor 2 Jahren, war er während der Ernte da.
Ja, so cool.
Habe ich ihn endlich überreden können.
Ja, nice. Sehr gut.
Und er sieht das ja immer auf Insta.
Mhm. Das heißt, ihr seid weiterhin gut in Kontakt.
Genau, ja.
Er
macht halt überall andere, weil in Argentinien ist wirtschaftlich, politisch relativ schwierig.
Ja, voll.
Darum kann er nicht heimkommen, weil die ganzen Betriebe sind, weiß nicht, 100, 200 Hektar. Und wenn du allein was machen willst mit A2 10 Hektar, musst du mal, geht einfach nicht.
Ja.
Darum muss er jetzt noch immer jetzt weiterkämpfen.
Mhm.
Ist jede Saison irgendwo anders.
Okay.
Eher auf den Kalifornien.
Ja.
Da ist ganz gut, das Geld zu verdienen.
Mhm. Ja, sicher.
Ja, und er hat das zweite Mal. Einmal war er in Frankreich, das zweite Mal in Europa, erst einmal in Österreich.
Mhm.
Und da hat er einfach gesehen, wie so ein kleiner 10 Hektar Betrieb.
Ja.
Wie der funktioniert und das war ganz
schön. Schon einmal was
anderes. Immer mit der Family gegessen, geerntet, immer in Kontakt gewesen. Ja, was Eigenes.
Na, sehr cool. Also, jetzt wissen wir, woher Malinga kommt. Und dann müssen wir weitergehen in deiner Geschichte.
Genau.
Wie ist es nach 2011, hast du gesagt, war das?
Genau, 2011.
Dann bist du wieder mal retour haben, oder wie war das?
Genau, 2010 angefangen daheim, dann Bundesheer. Und immer dazwischen kackelt. Und dann 12, dann 12, 12, 13 mitgearbeitet.
Mhm.
Noch, da war es eigentlich irgendwie so für die Eltern oder mit den Eltern. Und,
aber schon klar für eine Weinlinie, da hast du noch nicht angefangen, was Eigenes zu machen.
Nein, gar nicht. Mhm. Da habe ich auch, wie gesagt, da habe ich noch überhaupt keinen Plan gehabt.
Gut, da warst du aber 20.
Genau, 20, 21, 22, so in Richtung. Mhm. Da war halt immer irgendwie, Fortgehen mit der Freien, das war irgendwie wichtiger als wie einen eigenen Weinstil zu kreieren.
Ja, sicher.
Und da habe ich wirklich viel Weingartenarbeit gemacht. Da habe ich meine Weingärten einmal zum Verstehen gelernt.
Mm-mm. Wie habt ihr damals gearbeitet da?
Das war noch hart. Das war der Umstieg. Da haben wir, habe ich noch mit einem Herbizidbalken gemacht.
Hoch.
Mhm. Ja. Das war ziemlich oft der Fall in unserem Gebiet,
ja,
weil du halt unglaublich schnell bist.
Ja.
Du bist, glaube ich, ich habe mir das einmal ausgerechnet, 8-mal so schnell, wie wenn du mit dem Traktor scherst.
Ja.
Weil du machst gleich 2 Reihen auf einmal, du bist viel schneller mit dem Traktor. Und der Papa hat gesagt, ja, du kannst zum Scheren anfangen, aber du musst das machen.
Ja.
Das war die Bedingung.
Ja, ja, ja.
Wenn du Zeit hast und wenn es die, die, und da haben wir noch einen ziemlich alten Traktor gehabt, das heißt, das war nicht das war wild. und teilweise mit dem Mulcher gemeinsam gemacht. Und das war alles offen. Weil es so heiß war, da hat es noch keine Kabine, also Kabine schon, aber die war komplett luckrig.
Ja.
Ja.
Und da bin ich teilweise heimgekommen, komplett voller Staub.
Oh.
Aber ihr wusst, dass ich das Richtige mache.
Ja.
Ja, klar.
Und genau, das war die Zeit, dass ich einmal angefangen habe, dass ich mit dem Herbizid aufhöre. Und dann 12 Uhr Deutschland.
Richtig.
Richtig.
Auf Basis meiner Notizen. Ja, du warst in Deutschland. 12 Uhr Deutschland.
Genau, 12 Uhr Deutschland, Pfalz, Bückeln-Wolf, Nicola. Warum? Libelli. Ich wollte da ein bisschen was in der Nähe haben, aber auch außerhalb von Österreich. Und ja, Liebe zu Riesling, drum Deutschland.
Yes. Und dann bist du bei Bückeln gelandet.
Genau, Bückeln gelandet. Und das war, da habe ich halt angefragt, ob ich da während der Lese mitarbeiten darf. Und da hat der vorige Kellermeister, der Herr
Knorr,
danke,
ja.
Der hat gesagt, ja passt, spannend, machen wir, du kannst kommen im September.
Mhm.
Ja. Nachher habe ich im Sommer fast nichts gehört. Und nachher habe ich einmal, so 2-3 Wochen vor der Lese, nochmal angerufen, ob eh alles passt, ob ich kommen kann. Und nachher hat derjenige, der abgekommen hat, hat ein bisschen eine andere Stimme gehabt.
Ja.
Und ich dachte, komisch, ja, aber er hat gesagt, ja passt, komm. Passt, ich fahr in die Pfalz. 6 Stunden und sagst so, ja, passt, da bin ich, wo kann ich anfangen? Und keiner hat sich ausgehend.
Ja.
Und nachher sagt sie, ja, achso, sie haben das mit dem Herrn Knorr beredet. Ja, der hat einen tragischen Unfall gehabt, der ist leider gestorben. Und ich war mal,
bist du mal komplett?
Keine Ahnung.
Ja.
Okay, aber braucht es mich irgendwie. Und nachher zum Glück der neue Kellermeister, der Nikola, meint, ja sicher, das machen wir schon. Er hat sich ein bisschen ausgehend, dass ich komme. Und dann habe ich halt ein richtiges Arbeiten kennengelernt, wie auf einem hohen Niveau, wie man wirklich Wein macht und was so dahinter ist. Mit den ganzen Facetten, also die ganzen Kleinigkeiten, dass man nicht einfach, okay, du hast ein Rezept, sondern okay, du gehst im Hinblick auf die Lage, du hast sehr genau lagenabhängig lesen. Das Ganze, die Lage sehr gut herausarbeiten in den einzelnen Weinen. Und ich bin um und um gerannt jeden Tag und habe einfach die Augen offen gehabt und habe gedacht, dann ernsthaft, so geht Wein machen. Und das ist ja kompletter Wahnsinn.
Ja, ich meine, du hast ein total arges Jahr erwischt, ne? Dieses Umbruchsjahr vom Nikola muss ja auch für ihn selber extrem wütend gewesen.
Ja, du hast auch gemerkt, die ersten 2-3 Wochen, da war er sehr angespannt.
Ja.
Er hat das irgendwie so nur, was war das, ich glaube 3-4 Wochen vorher?
2 Wochen vorher oder sowas, oder 3 maximal.
Okay.
Ich war ganz knapp, der ist Mitte, Ende August gestorben.
Okay,
ja.
Wahnsinn.
Der war in, ich glaube, Südtirol.
Mhm.
Wir haben schon mal Folge gehabt über Bürklin-Wolf.
Ah, okay. Ja. Und da war noch die Frau Kuratze.
Ja, genau.
Ist zum Nikola gegangen und hat gesagt, okay, könntest du dir vorstellen, dass du es übernimmst? Einfach so, weiß nicht, 5 Hektar.
Ja, genau.
Was die haben.
Und er so, okay.
Ja, und okay, kurze Nachdenkphase. Dann hat er sich aber traut zum Glück. Und genau, die ersten 2-3 Wochen waren halt, das hat er nachher auch zugegeben, das war Wahnsinn.
Ja.
Da hat er, glaube ich, nachher noch, weiß nicht, wir sind alle heimgegangen um, keine Ahnung, 7, 8, 9, 10. Und der hat nachher noch das Ganze abgearbeitet, weil er halt irgendwie einen Plan braucht hat für den nächsten Tag. Das hat nicht. Ja, nur 15, also nicht immer, nicht einfach so gegangen,
ja,
wenn man eine gewisse Routine hat. Und aber nachher, irgendwie so eine 4. Woche, 5. Woche, da ist nachher ein bisschen ruhiger gewesen, da hat er nachher ein bisschen Schmäh angefangen.
Ja.
Und da hat man gemerkt, okay, das funktioniert.
Ja.
Mhm. Ja. Wie lange warst du insgesamt bei Bücklin?
Das waren 3 Monate.
Ah ja.
Ja, alles von Anfang der Lese bis kurz vor Weihnachten alles durchgemacht.
Cool. Schon ein Riesenunterschied, ne? Dass du vorher auf 1000, 2000 Hektar quasi, dann Bücklin-Wolf, ich meine, ja, 85 Hektar, aber das ist ja trotzdem ganz was anderes.
Zwischendurch Kamptal 10, 12 ja. Hektar. Ja,
genau.
Auf einem damals halt noch Findung, wo gehen wir hin? Also noch gar nicht gewusst, was tun wir. Da am Bürklin, wo halt einfach total viel Expertise rundum da ist. Ne?
Ja.
Total dieser ultimative Qualitätsanspruch. Ne? Also das stelle ich mir schon spannend vor, was da ganz, also eigentlich ja wirklich drei komplett verschiedene Seiten von Wein gesehen hast, oder?
Ja, das war Wahnsinn. Ja, natürlich Abenteuer in Neuseeland, okay, aber Bücklin war einfach, da hast du noch gemerkt, okay, es geht auch anders.
Mhm.
Wein, man kann einen anderen Weinstil machen, man kann mit weniger mehr machen. Einfach das sehr detaillierte Arbeiten,
ja.
Das hat mich halt fasziniert, dass man da wirklich Zeit nimmt für jeden Wein, dass man den Wein oder den Weingarten so ein bisschen auseinander nimmt und schaut, okay, was hat er im Weingarten für Vorteile, was kann er?
Mhm.
Sind das irgendwie Klone, die halt ein bisschen mehr Gerbstoff geben oder weniger? Muss man mit Maischestandzeiten ein bisschen was arbeiten? Die machen eh sehr viel Ganztraumpressung. Aber ja, jede Lage ist ja, fast jede Lage ist gefühlt als Lagenrein ausgebaut,
ja.
Mit diesen PCs und GCs.
Mhm. Ja.
Damals war es noch finanziell bezahlbar. Jetzt ist die teuren GCs sind schon
sehr teuer, aber das Gute ist auch teuer, die günstigeren ja. PCs sind geil.
Ja,
das hilft halt schon
immer,
sehr.
Das ist für Bürgerin Wolf immer der große Vorteil, du kannst einfach schon mal nichts falsch machen. Ne?
Ja, ganz
das
genau.
Fährt halt von Einstieg schon mal weg mit richtig Vollgas, dann wird es irgendwann halt einfach teuer. Ja.
Oder du kriegst es halt einfach nicht mehr, du kriegst halt ja. Okay, ein Spiel fertig. Aber wie schon gesagt, musst meiner Meinung nach auch nicht, weil es gibt so viele geile andere Sachen,
ja.
Die halt preistechnisch dann auch sehr in Ordnung sind am Schluss.
Am Ende, das war halt irgendwie so eine Woche vor Weihnachten, da habe ich aufgehört und nachher haben sie meinen letzten Lohn ausbezahlt und ich habe 100% von dem Lohn in Weine natürlich investiert.
Wie man sollte.
Und groß als Pechstein,
ja.
Weil das hat, glaube ich, irgendwie so 38 Euro gekostet.
Wow. Ja, nice.
Und das war wirklich total, ja, das war wirklich fair. Und da habe ich normale Flaschen, Magnums, Doppelmagnums, alles eingekauft. Und nachher hat der Nikola hat mir die Geschichte erzählt, da haben sie mal da gibt es so einen kleinen Sommergarten.
Das ist, ja, genau.
Genau. Und da haben sie auch Verkostung gehabt. Da war der Herr Knorr noch, der hat dann noch den Keller geschmissen.
Mhm.
Und da war irgendein der Journalist und hat ihm gefragt, und genau, sie haben ja sehr viel Expertise, sie haben sehr viel Wein schon gemacht, sehr viele Jahrgänge. Was ist denn der beste Jahrgang?
Mhm.
Sind Sie mal ehrlich. Und der Herr Knörr hat gemeint, ja, gibt es natürlich, fairerweise, diplomatisch, gibt es schon sehr viele gute Jahrgänge, aber so richtig gut ist der Zafira, der taugt mir am meisten.
Mhm.
Und kurz vor dem Heimfahren kommt auf einmal der Nikola daher mit einer, ich glaube, es ist ein Magnum oder Doppelmagnum, Riesling, Pechstein, Zafir.
Oh, das ist schon sehr, sehr gut.
Ja.
Stark.
Grandios.
Keine Ahnung, wann ich die aufmache, aber.
Ja, da muss schon einen sehr besonderen Anlass ja. haben. Ja.
Das ist schon
sehr, aber das Gute ist, das hält sich ja so ewig.
Ja, ja, das ist
wurscht.
Ja.
Wunderbar. Und es ist eine gute Verabschiedung.
Strahlen.
Es ist
ja,
schon nice.
Ja, ja.
Ja. Sehr gut.
Wunderbar. Das heißt, sehr, sehr viel über Riesling natürlich erklärt, also diese Rebsorte im Speziellen. War das damals einer der Hauptgründe, wieso du da hingegangen bist? Oder war es eher so dieses Wiese-Wein machen?
Beides. Mhm. Riesling auf jeden Fall. Aber auch natürlich schauen, wie die Top-Weingüter funktionieren.
Ja. Mhm. Und dann bist du heimgekommen und dann war 13 der erste Jahrgang, den wir da haben. Das macht man immer fertig. So.
Ja. Ja, genau. 13 dann angefangen. Genau. Mhm. Da habe ich mir dann zwei Fässer ausgesucht.
Mhm.
Habe eben den Wein gemacht, 2013. Das ist Feuersbrunnerlage. Das heißt Losling. Das ist wir haben da eigentlich eine Großlage, die dahinter ist. Und die heißt Hengsberg, das ist sehr lössgeprägt.
Ja.
Und der Losling, der ist sehr nah an Engerbrunn, der ist auf 320 Meter oben. Und das ist irgendwie so eine kleine Kessellage.
Mhm.
Da ist er oberhalb so ein Plateau und dahinter ist schon der Wald. Das heißt, sehr kühl.
Mhm.
Es ist sehr steil dort. Das heißt, wenn es im Sommer, da kann es wirklich heiß werden. Aber da ist immer eine leichte Brise. Das heißt, schon kühl. Und du hast nicht nur Löss, sondern du hast, das ist halt, der Weingarten ist gegliedert in eigentlich jetzt drei verschiedene Weingärten.
Mhm.
Den einen Weingarten haben wir jetzt seit 3 Jahren gepachtet.
Ah ja.
Da bin ich noch am bisschen ausprobieren, was ich mit dem mache. Die andere Lage, das sind 30 Jahre alte Reben. das ist am unteren Boden, da ist sehr viel Löss und oben auch. Und oben links daneben, da ist am kargsten, da ist halt wirklich, da hast du fast keine Humusschicht. Mhm. Das ist ein purer Schotter, eben von Waldnähe. Und wenn du da zum Beispiel eine Rebe untersetzen willst, das dauert mit dem Spaten, glaube ich, 20, 25 Minuten,
dass du halt nicht reinkommst.
Und das sind 50 Jahre alte Reben. Und den Weingarten, das ist so von dem ganzen Weingarten, der 0,7 Hektar groß ist, ist das ca. 0,2. Okay. Und das wird eben immer ein Fass, da habe ich ein 500 Liter Fass genommen. Und habe es das erste Mal, glaube ich, seit Jahrzehnten, Weingut heiß, habe es spontan vergoren lassen.
Und, wie war das?
Schauen. Das war amüsant, ja. Das war eine Challenge. Ich habe wie den Wein ausgesucht habe, bin ich hintergegangen und zum Glück habe ich noch die Datenblätter, also was ich da während der Lese hingeschrieben habe, habe ich ausgesucht und habe mir das angeschaut und da ist gestanden, dass ich den Wein im Holzfass immer aufgewärmt habe. Dass irgendwie, da habe ich Temperatur gemessen, habe ich wirklich nicht mehr gewusst. Und habe irgendwie alle drei Tage, was man natürlich nicht machen darf, habe ich Mustwärme eingegeben und wollte jetzt wieder zum Starten bringen, weil ich mir gedacht habe, okay, der muss ja innerhalb von ein, zwei Wochen oder drei Wochen, oder zumindest bis Winter muss das fertig sein, weil sonst hängt er ja. Und wenn ein Wein hängt, das Wissen von der Schule und vom Papa nicht so gut. Genau, aber da ist noch ein bisschen der Steff ins Spiel gekommen und Matthias Warnung, der mir da ein bisschen beraten hat und hat gesagt, nein, das geht schon, das wird schon. So ein bisschen die Devise. Ja. Und dann hat das Zeug 2 Jahre vergoren.
Das ist schon geil.
Ja, und dann habe ich ihn, der war unten im Erdkeller, dann haben wir ihn einmal hochgegeben. Der war auf einer Palette und dann habe ich ihn im Sommer hin und wieder ein bisschen rausgestellt. Da hat man halt gemerkt, dass er wieder. Genau. Weil nach dem ersten Jahr haben wir gedacht, der muss ja durchgehen. Nach einem zweiten Winter.
Ja.
Und aber ja, es hat funktioniert. Er ist runtergekommen. Zuerst, glaube ich, war er auf 12, noch auf 8, noch auf 4. Und glaube ich, mit so 2 Gramm habe ich noch gefühlt.
Ja.
Genau. Und der Wein ist halt sehr prägend für mich selber gewesen.
Ja, sicher.
Weil das einfach, der war noch in der Flasche und nach ein paar Wochen, Monaten. Wenn er noch wirklich nach der Füllung gesetzt hat, wenn man den noch verkostet, das war dann 2015, und man merkt, okay, das ist ein Wein, der eigentlich ähnliche Stilistik gehabt hat wie Bürklin, natürlich komplett verschieden mit den Böden, aber die Stilistik ist gleich und auch der Zug und die Konzentration ist ein Wahnsinn.
Ja.
Dann habe ich gemerkt, okay, diese Weinstilistik, die kann ich eventuell weitermachen, die macht Sinn.
Sehr gut. Was hast du dann gemacht mit deinen 700 Flaschen?
Die haben eben 2 Jahre lang vergoren. 2014 war ein Katastrophenjahrgang.
Ja.
Da wollte ich alles zerreißen. Nichts hat funktioniert. Deshalb mit 2015 habe ich noch einen GV auf der Maische gemacht und einen Rosé. 15er Rosé, genau. Und der 15er Rosé noch ein Jahr, also den habe ich immer im August wahrscheinlich, 2016 gefühlt. Und der war noch nicht fertig, der hat noch einen BSA gemacht. Und hat so ein bisschen was Laktisches gehabt. Und ich natürlich keine Ahnung gehabt von Laktische, wie man damit umgeht, dass das Zeit braucht.
Ja.
Und habe das gefühlt und bin mit einem laktischen Rosé, mit einem GV auf der Maische, der viel zu viel Gerbstoff gehabt hat, der noch ein, zwei Jahre gebraucht hätte. Aber mit einem grandiosen Riesling zum Weinskandal gekommen, weil den habe ich auch ein bisschen kennen, Moritz, auch von Matthias aus. Und das war nachher mein erster Händler. Und da der hat mir aus irgendeinem Grund die Chance gegeben. Und da habe ich nachher die ersten paar 6er-Tons verkauft. Und so ist es halt irgendwie durch ihn, sondern auch viele andere.
Ja.
Ja, klar.
Step by Step, Jahr für Jahr dazugekommen.
Und bei Weinskandal landen ist schon mal sehr, sehr cool.
Ja, vor allem zu einer Zeit, wo das alles noch sehr.
Ja, weil der Moritz ist halt auch
in der Veränderung ist, ja, klar.
Ja.
Und da ist gerade viel passiert.
Hat der alle genommen? Hat der in Rosé, in Grüne Veltliner und in Riesling genommen?
Der hat alle drei genommen.
Braver.
Aber halt vor die es ist ein bisschen was gegangen. Der Riesling natürlich am besten.
Ja.
Ja.
Und dann ist aber zum Glück der Jahrgang 16 gekommen. Ein Jahr drauf. Und 16 war halt wirklich, das trinke ich jetzt noch sehr, sehr gern.
Ja.
Das war einfach ein super Jahr.
Mhm.
Und da habe ich dann 4 Weine, glaube ich, gehabt. Und mit den 4 Weinen habe ich ein bisschen eine Menge machen können.
Mhm.
Und dann ist es halt irgendwie so Step by Step gegangen. Ja. Mit dem 16er-Jahrgang habe ich dann auch irgendwie so die ersten, keine Ahnung, 2, 3 andere Händler gekriegt. Mhm. Und nachher hat das irgendwie angefangen mit dem Ganzen.
Ach, sehr cool. Jetzt haben wir ein bisschen über das Jahr 2014 drüber gekupft. Ich weiß ganz genau, dass da doch noch ein bisschen eine prägende Zeit für die drinnen steckt. Ja, ja. Erzähl mir mal von Südafrika.
Ah ja, Südafrika war, da war ich auch dreimal. Das war auch aufgrund von Matthias.
Ich wollte gerade sagen, warst du immer mit Matthias gemeinsam unten?
Ich war einmal mit Matthias, 2013.
Mhm. 2013 war das ja.
Genau. Ah, 13, okay.
Ja. 13, 15, 16 war das.
Mhm. Ah, nur mit 14 falsch notiert.
Warte mal, 14, 16, 17 oder 13, 15,
16? Nein, ich glaube 13, 15, 16 stimmt schon, weil ich glaube, du warst ja 12 Bürkling quasi.
Ja, ja.
Und du warst schon im nächsten Jahr dann Südafrika, oder?
Nein, was nicht
mehr genau. Wurscht.
Ist egal.
Warum Südafrika?
Genau.
Das war aufgrund vom, eigentlich zu 100% von Matthias.
Ah, Matthias.
Genau. Mojo, seine Schuld. Und der war eben beim Craig Hawkins.
Ja. Mhm.
Das ist lange. Deswegen, weil, glaube ich, irgendwann, der Matthias hat beim Huber Markus gearbeitet. Mhm. Und der hat irgendwie die Connections gehabt mit dem Kretzl, Paul. Das war der, das ist der Schwiegervater von Craig.
Ja.
Ja, okay, ja.
Und der Matthias war einmal unten, hat sich verliebt. Und dann hat der Craig mit der Dolly Moore Wein gemacht. Und da war er halt ein paar Mal in Österreich. Und dann bin ich mit Matthias einmal zu ihm gefahren und habe ihm einen Tag geholfen. Und danach irgendwann im Winter habe ich gefragt, ob er Hilfe braucht. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja sicher, schau vorbei. Sind wir zu zweit alle geflogen und haben eine Lese gemacht. Mhm. Und das war natürlich auch sehr prägend. Mhm, kannst du dir vorstellen.
Gescheite Garde.
Ja, sehr viel Garde. Und ja, einen komplett anderen, wieder irgendwie, einen komplett anderen Bezug zum Wein machen. Mhm. Dass da sehr, sehr viel Soziales dahinter ist. Da haben wir halt sehr oft zusammengekommen. Während der Lese Hagelmarker von 6 bis 10. Und da ist halt nicht sehr viel Zeit für Freunde treffen oder für Familie. Genau, ja. Jetzt ist es besser, weil jetzt habe ich schon ein bisschen Routine und jetzt kommen auch oft Freunde währenddessen und dann trinken wir halt auch zwei Flaschen und das brauchst du auch.
Ja.
Und in Südafrika war es halt so, dass sie irgendwie alle zwei, drei Tage oder zumindest einmal am Wochenende zwei, drei Mal getroffen haben. Da haben sie auch immer so ein Barbecue gemacht oder einer hat Pizza gemacht oder irgendwas. Mhm. Hat sich mal getroffen und da waren halt so viele Praktikanten. Und wenn es Praktikanten da sind, nachher hast du gerade bei unterschiedlichen Ländern mit ein bisschen an Wein und Leute. Bier kommst du schon zum Reden und
ja.
Voll. Auf einmal hast du 10 neue Freunde innerhalb von einer kleinen Party.
Ja, klar. Und das sind alles Leute, die halt irgendwo aus dem Weinbusiness heraus sind. Das heißt, du lernst halt extrem geile Leute kennen und extrem spannende Leute von anderen Weingütern irgendwo anders auf der Welt. Ne?
Ja.
Es ist schon cool. Hm.
Wie hat der Craig Hawkins gearbeitet? Einerseits draußen im Weingarten und andererseits im Weinkeller. Wie war das? Oder was hast du mitgenommen von dort?
Also doch nochmal anders als wie jetzt Bürklin zu Craig Hawkins. Das ist ja auch wieder eigentlich, du magst jedes Mal eigentlich einen großen Cut eigentlich, weil du kommst von Neuseeland quasi dann heim, arbeitest daheim ein bisschen mit, gehst dann nach Deutschland zu Bürklin, wo halt einfach dieser ultimative Qualitätsfokus, aber auch dieses ultimative Tradition mit quasi über 100 Jahren schon machen wir Wein, stehen für eine gewisse Stilistik. Dann zu Craig Hawkins, der ja dann doch wieder alles umdreht hat in Südafrika. Wie war das?
Der Craig war sehr spannend. Der hat, das sind die ganzen Winzer dort im Swartland, das war halt Swartland, das ist eine Stunde nördlich von Kapstadt, und das waren halt die Swartland Boys. Die haben zum Beispiel eine eigene. Die haben halt nicht so wie bei uns, jeder kommt von einem Weingut und die Winzer innerhalb von der Gemeinde oder von der Region, die kennen sie, die sind alles Quereinsteiger. Und sie haben mir erklärt, das war schwierig, dass du selber Weingärten kaufst. Du kannst so auch 2 Hektar, weil nachher ist die ganze Farm weniger wert.
Ja, genau. Du musst immer die ganze Farm kaufen und das ganze Land rundum.
Ja.
Und kannst nicht einzelne Flächen kaufen.
Yes.
Drum hat jetzt der Craig halt und da der, weiß nicht, ob du den kennst, der Stompy, das ist Mother Rock, heißt das?
Ja, doch.
Die Weine. Die haben einfach irgendwelche verlassenen, heruntergekommenen Farms gekauft, irgendwie so mit 60, 70 Hektar, kostet nicht so viel anscheinend, und haben es halt hergerichtet in den letzten Jahren. Deshalb sind sie jetzt der Farmbesitzer und da gibt es andere, die dann noch immer sehr viel Trauben entweder dann pachten im Grund und haben eigene Trauben oder einfach Trauben kaufen.
Ja, voll.
Und er hat während der Lese, was glaube ich am meisten mir in Erinnerung geblieben ist, er hat einfach versucht, dazumals sehr viel Extreme zum probieren. Mhm. Er hat zum Beispiel eine Linie gehabt, die hat geheißen And now for something completely different. Mhm. Das ist Monty Python angehaucht.
Ja.
Und da hat er so Underwater, was war denn das, Syrer, glaube ich, oder irgendein Roder.
Ja.
Und dann hat er Underwater gemacht. Weil er hat gesagt, okay, Holzfassel, cool, macht so ein bisschen Mikrooxidation. Deshalb reift der Wein wahrscheinlich besser oder intensiver oder ja, macht irgendwas. Wie schaut das Gebinde aus, wenn es unter Wasser ist? Macht das noch immer Mikrooxidation oder ist es noch in Herd oder macht das Holz irgendwas anderes mit dem Wein? Nachher hat er das, die Fasseln, glaube ich, es waren zwei Fasseln, einfach, glaube ich, ein halbes Jahr unter Wasser gehabt.
Ja. Was für Wasser nimmst du da?
Einfach Wasser. Das war so ein riesengroßer Druck, was normalerweise die ganzen Trauben vergärst.
Ah, einfach ein Gärdruck und dann offen, die Fasseln reingehört
und dann haben sie es irgendwie beschwert.
Ja?
Und dann haben sie in Wein eingefüllt und noch als Wasser. Genau.
Okay, wild.
Fest gemacht natürlich.
Ziemlich zwickiger.
Ja. Und nachher hat er einen Haschle-Value gehabt, einen lindenblättrigen.
Ja.
Und den hat er in so ganz, ganz kleine Korbpresse.
Ja.
Das war auch sehr spannend, das war eigentlich mein Lieblingswein.
Wirklich? Okay. Haschle-Value aus Südafrika. Naja.
Crazy. Genau, der hat einfach alles probiert. Er hat die ganzen Swartland-Boys, die haben, glaube ich, alle irgendwo in Frankreich oder in Europa gelernt. Mhm. Hat sehr viel dort Praxis gemacht. Praktiken und die haben halt auch wirklich das Wissen gehabt.
Mhm.
Die haben genau gewusst, was machen, aber sie waren halt noch in einer Phase, wo sie einfach alles probieren wollten.
Mhm.
Überhaupt der Greg, der hat einfach eine Farm übernommen von seinem Schwiegervater und der hat einfach sehr viel Traum gehabt und hat halt mit denen spielen können.
Ja.
Darum hat er gesagt, okay, das probiere und schau, was nachher. Der ist jetzt auch mit, ich weiß nicht, ob du die Weine gut kennst, die ganzen Jahre hinweg. Der ist halt jetzt auch ein bisschen braver geworden.
Ja, genau.
Ja, voll.
Ja. Aber ja, das habe ich noch auch irgendwie angefangen bei mir. Da haben wir gesagt, okay, ich muss wissen, wie Grüne Veltliner 20 Tage auf der Maische schmeckt.
Mhm.
Weil wenn ich das nicht weiß, weiß ich nicht, wie der Grüne Veltliner, wie der mit Gerbstoffe, wie der umgeht, ob ich da Prozente brauche für einen fertigen Wein. Einfach so Spielwiesen öffnen, die wichtig sind. Weil du machst halt sehr viel Entscheidungen während der Lese, die spontan sein.
Ja, klar.
Und wenn du da irgendwie das Hintergrundwissen hast, wie du ein bisschen eingreifen könntest, nachher sind solche Punkte, die du weißt, einfach immens wichtig.
Ja, vor allem, wenn du dann einmal diese Erfahrungen gemacht hast, kannst du einfach viel schneller agieren. Du musst dann nicht jedes Mal hinsetzen und das komplett durchdenken, sondern du weißt schon.
Und dann ist die spontane Entscheidung halt meistens auch einfach eine grundsätzlich einmal sinnvolle Entscheidung. Ja. Ne? Weil du entscheidest noch immer spontan in der Situation, weil du musst jetzt entscheiden.
Mhm.
Aber du hast halt das Hintergrundwissen, dass du schon sagen kannst, warum entscheidest du jetzt so und nicht da denken musst, ich mach's einmal, ich gehe einmal in die eine Richtung, weil ich weiß es eh nicht besser.
Genau, ich glaube, das sollten alle jungen Winzer einmal machen. Ein kleiner Rat von mir. Einfach probieren. Viel probieren. Weil wenn du abseits vor diesem rezeptartigen Wein machen, dich bewegst, nachher kommen jedes Jahr während der Lese so viele Fragen auf. Und wenn du da ein bisschen gefestigt bist, nachher rennt es einfach leichter. Weil du hast halt immer ein Schema während der Lese und das wird nach dem ersten Halbtag ist das komplett
vorbei. Ja.
Aber es ist, du stößt trotzdem jedes Jahr 23, 24 noch immer so ein bisschen einen Plan auf?
Genau, also Plan in meinem Kopf. Ja. Ich weiß zum Beispiel, welche Weingärten zuerst dran kommen, weil es früher sind. Ich weiß, welche Richtung ich machen will mit den einzelnen Weingärten. Darum kommen die entweder früher oder später dran. So ein bisschen und halt, wie ich es gern machen würde.
Mhm.
Aber wenn zum Beispiel auf einmal das kein Fassel da ist oder es regnet auch Wochen oder irgendwas von der Natur oder vom Köller her, nachher musst du halt sehr zügig anders denken.
Mhm. Ja,
es ist schon stressig, das Ganze.
Extrem. Stimmt,
so schon. Ein dickes Name im Jahr.
Zumindest das. Wobei, auch Chance im Jahr. Das ist auch immer wieder ein Thema, das wir diskutieren, das ist schon.
Ja, genau, da kommt jetzt 2014 und da habe ich halt geglaubt, okay, alles spontan. Und weil ich mit auskenne, auch Analyse und auf einmal funktioniert das vorne und hinten nicht. Und dann sind das Weine gewesen, die halt nicht fertig waren. Papa hat gesagt, er braucht irgendwas eingefüllt. Ja, aber genauso was brauchst. Aber jetzt weißt du, okay, du, wie du es besser handhabst. Ja, du musst einfach aus deinen Fehlern lernen.
Ja, aber es ist schon hart. Während du das tust, während du lernst, das ist schon nicht lustig. Klar.
Aber das heißt, 2014, da habt ihr dann den Heurigen schon gehabt? Oder warum hat der Papa die Weine gebraucht? Nur für einen Verkauf? Oder was war da die Idee, weil du jetzt gemeint hast, der hat schon quasi Weine gebraucht? Und das hast du damals, glaube ich, auch erzählt, dass halt dieser Druck einfach da war, wir müssen jetzt was anbieten.
Genau, die klassische Herangehensweise, dass du eben, also im Februar oder März den ersten Wein hast für die Kunden. Und da waren die Weine ja teilweise waren es nur auf 10, 20 Gramm Restzucker und die was fertig waren, haben gerade den PSA gemacht. Mhm. Und dann kannst du entscheiden, was du abfüllst.
Ja, alles schwierig. Siehst du das auch gerade? Ja. Suchst du aus. Ja. Und jetzt hast du schon erzählt, du hast 16, 17 dann immer mehr Weine oder mehr, zumindest ein paar mehr Weine gemacht. Du hast gesagt, 16 oder 17 waren es dann vier.
16, 4, glaube ich.
War das schon 17, der riesen Rise dann mit dabei oder ist der später gekommen?
Der ist dann später gekommen, glaube ich.
Alles klar.
Der ist dann 18 oder 19 gekommen, glaube ich.
Das heißt, du hast da trotzdem immer mehr probiert, immer mehr ausgebaut, aber trotzdem parallel im Weingut von deinen Eltern mitgearbeitet. Und irgendwann ist dann aber der Punkt gekommen, wo du übernommen hast. Stimmt das?
Ja, ich habe dann irgendwie eigentlich ziemlich früh gesagt, entweder mache ich den Weingarten und den Keller. Und ich würde mich freuen, wenn es meinen Eltern hat, wenn es mir hilft.
Ja.
Aber ich muss die finalen Entscheidungen treffen. Und das war, glaube ich, eher so 13, genau. Ja.
Ah, wirklich? So bald
das
schon?
Das ist ziemlich schnell gegangen, ja.
Ah.
11, 12 habe ich irgendwie nicht wirklich einen Plan gehabt, was. Aber ich habe gemerkt, okay, wenn ich was mache, dann muss ich selber machen. Mit meinen Ideen. Auch wenn ich ein paar Mal auf die Fresse falle.
Ja, ja, aber du musst selber lernen. Ja.
Genau, ja. Und das war 13. Übernommen habe ich dann irgendwie, mein Papa ist, glaube ich, vor 4, 5 Jahren Pension gegangen. Habe ich dann aber offiziell übernommen.
Ja, formell.
Aber genau, seit 13 habe ich meine Mutter und mein Papa, wenn man es überspitzt sagen will, nicht mehr im Keller gesehen. Ja.
Das
mache ich jetzt. Ja. Die Weine von Malinga und auch die Weine von Weingut Heiß. Und bin mit der Entscheidung ganz gut gefahren.
Erzähl mal, wie funktioniert das, wenn du einerseits doch deine eigene Linie hast und andererseits aber das Weingut Heiß, das ja eigentlich auch deins ist, aber stilistisch halt komplett unterschiedlich. Wie war das damals und wie ist es heute?
Heute ist leichter zu beantworten. Heute ist, das sind bei den Weinen, die was ich mache, sind das nur ein paar hundert Liter überall.
Okay.
Und, aber trotzdem sind das Weine, die was ich mache. Das heißt, die sind für mich, die passen, die sind wirklich gut.
Ja.
Das sind alles spontan, alles einfach ein bisschen weniger Schwefel. Filtriert, ja, wegen der Prüfnummer. Ja. Klassische Weine für die sind eh nicht mehr für Kunden, für die Eltern, fairerweise. Aber eigentlich für den Heurigen.
Ja.
Ja.
Genau. Und früher war es halt so, dass ich da angefangen habe mit den Malinga-Sachen. Und da war halt das nur ein kleiner Bereich, wo das Geld reingekommen ist. Das heißt, ich habe schon das Augenmerk gebraucht, dass die Weingut Heiß Weine den Kunden von meinen Eltern schmecken, aber dass ich da irgendwie einen eigenen Touch reinkriege, weil sie doch meine sind.
Ja,
und dass ich kann nicht dafür Steak hast.
Genau, ich kann nicht irgendwas im Keller machen, ich kann gar Mostschulatin reinhauen oder sowas. Das ist halt nicht gegangen, für mich, aus Überzeugung.
Ja.
Das heißt, irgendwie so Step by Step, auch wieder angefangen, am Anfang Reinzugtiefe und dann irgendwie angefangen, 17, 18, dass ich das mal spontan mache. Irgendwie so mit kleinen Schritten den Kunden erkläre, dass die Stilistik sich langsam ändert. Und nachher habe ich gemerkt, keine Ahnung, das Wort, dass das so ein bisschen auslaufend ist.
Ja.
Dass
es
das nicht mehr so wichtig ist. Dass das nachher Malinga einfach viel wichtiger geworden ist vor der Quantität auch. Genau.
Und seit wann habt ihr dann den Heurigen gehabt? Weil du hast am Anfang gesagt, der war nicht von Anfang an da. Ne?
Nein, das war so, dass meine Eltern haben das war ja irgendwie so 10, 15 Jahre her, und den Heurigen haben wir, glaube ich, irgendwie so 10, 11 gestartet.
Ah ja, okay.
Ja. Und da war so ein Jahr dabei, da haben meine Eltern so 2, 3 größere Wirtshäuser verloren. Mhm. Da haben wir noch sehr viel Schankwerk gemacht.
Mhm. Ja.
Und nachher haben sie gedacht, okay, wir brauchen irgendwas. Und
das ist ja irgendwie den Wein verkaufen.
Genau, das Lokal war gegeben, ja, war vorhanden und nachher haben sie gesagt, okay, probieren wir es mit dem Heurigen.
Machen wir das wieder auf quasi, ja, okay, genau. Verstehe.
Das ist zu 100% die eine Geschichte.
Okay.
Und die dürfen sich da austoben und so lang machen, wie sie wollen.
Ah ja, sehr gut. Das hast du denen alle Freiheiten lassen.
Genau, sicher.
Und gibt es die Malinga-Weine auch da? Oder
ja.
Gibt's da?
Ja,
sehr gut.
Ich glaube schon. Oh ja. Oh ja.
Gibt's auch, schon.
Gibt es aber, ich weiß nicht welche.
Ja, okay, ja, gut. Das heißt, das ist wirklich 100%ig anders, auch ganz offensichtlich.
Ja. Ja. Ja.
Und jetzt muss ich natürlich nur ein bisschen auf das Thema, wie ist das mit den Händlerinnen und Händlern ausgegangen und wie ist das weitergegangen nach dem Moritz, nachfragen. Auch weil ich weiß, dass du einerseits bei Weinskandal und halt andererseits bei Lobenbergs bist und das schon eine Schere ist, die nicht viel Weingüter schaffen.
Korrekt, ja.
Wie ist das passiert?
Lobenberg ist gewesen, genau, ist wegen Steffs, ein Freund, der Marinko, der ist dort Sommelier.
Mhm. Im Vestibül.
Im Vestibül, ja. Entschuldigung, okay. Genau. Ja. Und da hat irgendwann einmal der Herr Lobenberg verköstigt. Und da wollte er, glaube ich, irgendeinen Riesling haben. Und der Marinko hat ihm meinen Wein eingeschenkt. Und ich glaube, das war sogar, das wird sogar der Wein gewesen sein, der 13er.
Ah, wirklich?
Okay, ja, sehr gut.
Oder 16, nein, ich glaube sogar der. Ja. Und that's it. Er hat nachher gefragt, ob er ein paar Weine verkosten kann. Dann habe ich ihm ein Probierpaket geschickt. Das haben sie verkostet, haben es bestellt und seitdem.
Geil.
Ja. 16 hast du gesagt.
Ich bin mir nicht sicher, wann das war?
Ja, wann das war.
Ich glaube, es war so um die. Oder vielleicht sogar 17, ja. So in die Richtung.
Mhm, ja. Also da schon relativ cool. Bald auch nach der ganzen Weinskandal-Geschichte dann eigentlich. Ja.
Genau, da hat Weinskandal, da war immer noch mal die Vivinum, 16, 17, 18.
Mhm.
Und da hat der Moritz ein kleines Side-Event gemacht beim Filippo.
Mhm. Ja.
Und da ist auf einmal, in der Zeit ist auf einmal viel gegangen. Da habe ich meinen amerikanischen Händler kennengelernt bei der Verkostung. Und nachher neben der Vivinum, da hat es noch in so eine kleine Verkostung gegeben. Da habe ich mit einem kanadischen Händler telefoniert, dass das was wird. Und irgendwie in der Phase ist er da auf einmal urviel gegangen.
Mhm. Ja, cool.
Und du weißt nicht, wie es deine Bauern, also auf einmal sind die Bauerfassel viel zu wenig gewesen.
Ja.
Und weiß nicht, eine Woche vorher waren es irgendwie, hast du nicht gewusst, wo
das eigentlich hingesetzt hat. Ja. Wie viel Fläche war das damals ungefähr, was du von der Gesamtfläche jetzt daheim gemacht hast?
Naja, 16, 17 waren es eben boah, Fläche, ein paar.
Oder Flaschen.
Nicht viel. Also ich kann mich erinnern, 2016 waren es, glaube ich, 4 Weine a 500 Liter, 2017 dann 5 Weine a 500 Liter.
Ja.
Und dann 18 zum Glück ein bisschen mehr waren, 19 ein bisschen mehr waren. Aber nachher bin ich in so eine Richtung gekommen, wo ich dann auf einmal viel gebraucht habe.
Ja.
Und dann ist, ehrlicherweise, war mir das im Nachhinein gesehen, war das einfach ein zu schnelles Wachstum.
Okay.
Da waren Sachen dabei, die passiert sind, die nicht gut waren.
Mhm.
Und ich habe gewusst, dass das ein großer Schritt wird, dass du auf einmal wirklich Menge machst.
Yeah.
Aber dass es so eine Challenge ist, weil du, wenn du auch Fassel machst, nachher hegst und pflegst du das und
ja,
du
tust das kannst 100 Mal drauf schauen. Ja.
Ja, genau. Und auf einmal machst du, weiß nicht, 20 Chargen und alle müssen passen.
Mhm.
Und große Chargen und nachher sind in den letzten Jahren ziemlich viele Gärschwierigkeiten dazugekommen.
Mhm.
Das heißt, die Flüchtige ist dazugekommen. Und auf einmal hast du Gärereien drinnen und du kannst nicht schlafen und es wird einfach, es wird hart.
Ja.
Aber ja, das ist wahrscheinlich auch so ein Bereich, wo es einfach mit der Aufgabe wächst, hoffentlich. Und
ja,
du
sicher.
Ja, schaust einfach, wie du es schaffst.
Mhm.
Wie ist jetzt die Aufteilung gerade von Weingut Heißweinen und Malinga-Weinen so ungefähr?
Boah, Prozent Weingut Heiß.
Okay, also das ist wirklich quasi dann Heurigen von dir jetzt insgesamt 10 Hektar, hast du gesagt, sind das? Ne?
Es sind 12 Hektar und 11 Hektar sind in Ertrag.
Okay, 11 Hektar in Ertrag, das heißt gefüllt 10 Hektar Malinga gibt es mittlerweile.
Es ist noch ein Traumverkauf, weil wir haben dann vor 2 Jahren haben wir aufgehört mit kompletter Schankwehr.
Ah, ja.
Das war ganz witzig, weil ich natürlich kein Genre gehabt habe, kein klassischer, weil ich habe zu der Zeit halt alles spontan gemacht. Und die Genre war halt teilweise viel zu gut für Genre.
Kommen die Leute und sagen, das ist viel zu gut.
Genau, das ist ja nicht Genre sein, das schmeckt
die,
zu gut.
Für das, was eigentlich sehr sollte, war es ja eine komplette Themenverfehlung.
Ja.
Es war wirklich ein guter Wein. Mhm. Teilweise habe ich ein paar Sachen eingeschnitten, die was nicht so gut waren, die leicht flüchtig waren.
Ja.
Wurscht. Aber das war ja kein Spritzerwein. Das war ein guter Wein, aber nicht zum Spritzen und nicht für die Kunden, die das pur saufen wollten.
Ja. Gut, du kannst es natürlich auch dann nicht um den Preis verkaufen.
Genau.
Das ist halt ein bisschen das Problem.
Das war kompletter Blödsinn. Noch habe ich vor zwei Jahren gesagt, okay, Papa, ist das okay für dich, wenn wir das aufhören? Er hat gesagt, ja, passt, machen wir. Und jetzt sind halt einfach, das war schon irgendwie so 4.000, 5.000, 6.000 Liter immer. Und das ist auf einmal frei. Das heißt, ich mache schon jetzt noch, keine Ahnung, in einem normalen Jahr so 20% Traumverkauf.
Ja. Mhm.
Und das Restliche ist dann Malinga, genau.
Ja, okay. Damit man es ein bisschen einordnen kann. Ja.
Wie schaut es bei dir exporttechnisch aus, wenn wir schon über die Zahlen sind? Wie viel kommt weg aus Österreich?
Leider viel zu viel.
Okay.
Ich glaube, ich habe irgendwie von meinen Eltern habe ich nicht wirklich einen Kundenstamm gekriegt, die natürlich auf Malinga schauen. Das heißt, ich habe von null angefangen. Und ja, Österreich ist ein hartes Pflaster.
Ja.
Im Westen überhaupt, glaube ich.
Voll.
Mal schauen, ob wie oder wann das ein bisschen
aufstrebt. Das braucht noch ein bisschen
schwer,
ja. Fix. Ja.
Und ja, im Osten hast du halt, ja, Wien ist sehr nah, aber du brauchst halt schon nicht Zeit, aber du musst halt viel unterwegs sein, du musst die richtigen
Leute treffen. Du musst richtig schieben.
Network, ja, genau. Mhm. Dass du ein bisschen reinkommst in die Szene. Das funktioniert Step by Step, langsam. Mhm. Aber ja, Export ist, keine Ahnung, über 90%.
Oh, okay. Über 90 sogar. Ja. Wow.
Puh. Es ist schon heavy, ja. Mhm. Ich meine, irgendwo auch Leihwand natürlich, weil wenn du sagst, okay, die Weine werden international so gefragt, voll geil.
Mhm.
Aber es ist schon work, ne?
Ja, weil wenn es über 90% ist, nachher hat man irgendwie den Drang, dass du halt, also ich denke mal, es wäre cool, wenn mehr Leute in Österreich das trinken würden.
Ja.
Mhm.
Und wertschätzen. Aber ja, ist so. Und das ist in der Zukunft sicher ein Punkt, wo man daran arbeiten könnte.
Alles klar. Mhm. Und jetzt natürlich, wenn wir schon bei diesen ganzen Themen sind, muss ich nochmal bezüglich der Preisstruktur fragen. Einfach, weil deine Weine für mich zu günstig sind. Ich würde da gerne mehr zahlen.
Gerne.
Na wirklich, also ich kann mich noch erinnern, wir sind bei dem Podcast gesessen und ich versuche für mich im Kopf, während ich einen Wein verkost, während dem Podcast, nicht im normalen Leben, aber während dem Podcast, so ein bisschen festzulegen, wo kann der herkommen, was kann das sein, preistechnisch, also ein bisschen einzuordnen, einfach weil das halt, ich finde, das ist eine spannende Challenge, weil du teilweise ganz off liegst, ganz, ganz, also zumindest ich, und bei deinem, ich glaube, der hat damals zumindest 16, 17 Euro oder sowas in Richtung gekostet, das war der grüne Veltliner.
Weniger.
Ja.
Und genauso
ich
will
glaube,
ich
noch es sitzen, waren 13 gesagt, oder so.
Ja. Wie, how? Wie ist diese Preisstruktur zustande gekommen? Und wieso kostet es noch immer so wenig?
Weil ich ja nach wie vor Trauben verkaufe. Das heißt, ich habe im Betrieb ein Überangebot. Ich habe einfach zu viel Trauben.
Mhm. Ja.
Sicher kann ich nicht jeden Weingarten hernehmen für Malinga.
Ja.
Aber trotzdem habe ich in Bereichen wie Grünwettlin einfach zu viel.
Mhm.
Das heißt, wenn ich zu viel habe, könnte ich versuchen, mit dem Hebel günstig mehr Menge machen.
Mhm. Ja.
So. Und bei Zweigelt haben wir, der Papa hat brav Zweigelt gesetzt in den 90er.
Ah.
Das heißt, da wäre ziemlich viel. Das heißt, ich kann gut Zweigelt und Rosé machen. So, habe auch zu viel eigentlich. Und ja, beim Riesling geht es ja aus. Da setzen wir heuer einen weiteren Weingarten.
Mhm.
Weil das ist so in dem Bereich, wo ich genau das brauche, was ich verkaufen kann. Genau, eigentlich ist deswegen der Fall.
Hm. Das heißt quasi, der Riesling ist normal bepreist und alles andere ist ein bisschen zu günstig, weil es ein bisschen zu viel gibt quasi.
Genau, ja. Da kann ich halt einfach, ich weiß selber, dass es günstig ist.
Mhm.
Ja.
Hast du das Gefühl, es hilft, zumindest zum Beispiel beim Exportthema?
Ich habe gemerkt, wie ich noch günstiger war, haben sie noch mehr genommen.
Okay.
Die haben nachher, es waren so 2-3 Händler dabei, die nachher gesagt haben, okay, dieser Preisanstieg von Händlerpreis weiß ich gar nicht auswendig, aber das war so 1 Euro, 1,5 Euro, der hat jetzt bewirkt, dass nicht mehr glasweise funktioniert.
Okay.
Ich meine, es stimmt schon, in den USA hast du halt generell einmal höhere Verkaufspreise, ist ja klar, weil das Ganze muss importiert werden und so weiter und so fort, dann hast du das ganze Taxes-Thema. Und dann hast du es halt glasweise wahrscheinlich zwischen, ich weiß es nicht, $7 und $15 oder sowas in der Richtung.
Ich war im November in Amerika kein einziges Glas unter 10.
Ja, ja, ich wollte gerade sagen, unter 10 wirst du nichts finden.
Es kommt darauf an, wo du bist natürlich, aber ist halt
stimmt
einfach auch extrem teuer, dort Wein zu trinken. Grundsätzlich extrem teuer, dort Wein zu trinken. Ganz Nordamerika. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es halt sehr hilft, wenn du einen sehr günstigen Einkaufspreis hast als Händler. Du freust dich wahrscheinlich sehr über diese, ich weiß nicht, was die Händlerpreise sind, aber diese doch sehr, sehr günstigen Preise. Aber mich wundert es halt, dass diese 1-2 Euro mehr dann so einen großen Unterschied machen, weil wir sind ja noch immer sehr günstig.
Ja, für Amerika habe ich extra noch einen anderen Wein. Der geht nachher wirklich gut, das ist heiß-weiß und hat rot. Das funktioniert schon, aber da merkt man auch, also da sagt mein Händler, dass das halt, wenn du teurer wirst, nachher musst du einstellen, dass das nachher weniger Paletten hinschicken kannst.
Ja,
okay.
That's it.
Das heißt, du hast einfach quasi diesen Schwellwert, wo du sagst, ja passt, das ist was offener ausschauen halt geht. Da musst du bei dem Preis quasi bleiben, wenn du das machen willst. Oder du machst das halt teurer, aber dafür verkaufst du halt nicht 5 Paletten oder was auch immer, sondern halt einfach entsprechend weniger. Ja.
Genau, ja. Und sicher Ziel ist, das habe ich mir auch vor ein paar Jahren gesteckt, dass ich einfach keinen Traumverkauf mehr mache.
Mhm. Ja.
Und dass ich alles in die Flaschen fülle. Und das wird hoffentlich in naher Zukunft der Fall sein. Ja. Schönes Ziel, finde ich.
Mhm.
Das kann man erreichen mit viel Hingabe und viel Fleiß. Ja. Mhm. Aber genau, ja, da bin ich
sehr klar.
Ja, es muss ja hocken, ja, sicher. Es sind trotzdem Effekte, die was du machst, die was du im Endeffekt allein machst mit den Eltern oder hast du irgendwen angestellt oder sonst was?
Genau, das sind Effekte und die komplette klassische Linie ist eigentlich weggefallen. Das heißt, es ist, ich glaube, es ist einfach ein Zeitfaktor, dass du einfach Step by Step machst und immer ein bisschen mehr. Und seit jetzt glaube ich schon das vierte Jahr bin Florian Herzog.
Ah ja.
Guter Mann, sehr guter Mann, guter Freund auch geworden und der hilft mir extrem.
Ah, sehr cool.
Wenn ich mir denke, das war so 19, 20, 21 habe ich halt alles selber gemacht.
Mhm. Ja.
Und das war wirklich auch für meine Freunde nicht so leicht, weil es waren einfach
60
Stunden während der Lese noch mehr und das gefühlt ein paar Monate.
Ja.
Und du versuchst halt was entstehen zu lassen, dein eigenes Projekt und du musst halt viel investieren.
Ja, sicher.
Aber wenn es zu viel ist, nachher ist es eh logisch, ist halt nicht so einfach. Der hat mir da wirklich viel abgenommen. Ja.
Super. Sehr gut.
Und jetzt noch im vierten Jahr kannst du halt oder so sagen, hey, okay,
das
will ich machen und du musst ihm nichts mehr erklären und es wird gemacht und du kannst dich für andere Sachen konzentrieren.
Kannst du dich wirklich verlassen drauf, natürlich, wenn sich die Person dann wirklich Vollgas auskennt und alle Weingärten dann auch gescheit kennt und im Endeffekt sehr selbstständig dann auch.
Genau.
Apropos, wie arbeitest du denn jetzt aktuell in der Weingärten? Wir haben am Anfang so ganz kurz angeteasert, dass du 2012 rund um und um aufgehört hast mit dem Thema Herbizide. Wie ist es dann weitergegangen? Und wie ist jetzt die Arbeit?
2015 ist das erste Mal probiert, biologisch, organisch.
Mhm. Ja. Genau.
Und war ein einfaches Jahr.
Mhm.
Dann 2016 war es ein bisschen schwieriger.
Gut, dass du nicht 14 angefangen hast zu probieren, dann hättest du wahrscheinlich nie weiter da.
Und 16 schwierig gewesen.
Ja.
Dann haben wir das erste Mal, da war ich mit ein paar Freunden in Frankreich, haben wir das EM-Match angeschaut. Und bin zurückgekommen und auf dem Traktor ist ein Geschein gelegen mit Pero. Und dann haben meine Eltern gefragt, hey, schau, das gibt es nicht nur einmal. Das erste Mal Pero gesehen und komplett ausgezuckt, ein paar Leute gefragt. Und ja, wenn du das einmal drin hast, dann kriegst du das nicht mehr raus.
Ja.
Ja.
Und das war ziemlich stark bei Wittliner, kann man nichts dagegen machen. Und es war dann 17, 18, 19 besser und ja. In den nachfolgenden Jahren waren schon ein paar Jahre dabei, so wie heuer. Also Entschuldigung, letztes Jahr 24 war eine komplette Katastrophe.
Ja.
Da haben wir, abgesehen, dass wir 70% Frost gehabt haben, haben wir auch noch 10% Hagel gehabt. Und,
70% Frost habt ihr gehabt?
Ja, 65, 70.
Das ist ja arg.
Und genau, und Pero ist auch wieder dazugekommen und Idiom, weil es ziemlich feucht war.
Ja.
Ich habe zum Beispiel, voriges Jahr habe ich einen Welschriesling gesetzt, 0,6 Hektar, war schöner Fleck. Und da war ich schon eingestellt darauf, dass ich, weiß nicht, ein, zwei, drei, vier Mal mit dem Wasser fahren muss.
Mhm.
Weil in den ersten ein, zwei Jahren mache ich das schon, weil sonst, wenn es zu trocken ist, sterben, weiß nicht, 50% und du
hast ja, nichts. Nichts. Ja,
das bringt nichts.
Das heißt, in den ersten zwei Jahren bin ich dahinter und habe geglaubt, okay, ich muss dann, und das ist dauert schon eine Zeit, bis du das Ganze gewässert hast, aber 24 war so, dass alle, weiß nicht, eine Woche oder 10 Tage immer ein schöner Regen gekommen ist. Ah. Das heißt, ich habe nicht einmal fahren müssen.
Praktisch. Okay.
Aber wenn viel Regen ist, ist er da viel.
Für alles andere ist halt ein bisschen eine Chance.
Also das, da haben wir auch wieder verloren und schlussendlich war es, und mit der Lese noch dazu, 3 Wochen über 30 Grad und dann Hochwasser und ja, keine Ahnung, das war ein komplett krankes Jahr.
Dass überhaupt irgendwas im Keller ist, ist ein Wahnsinn.
Ne? Ja.
Hat euch das auch direkt betroffen, das ganze Hochwasserthema?
Uns nicht, okay. Aber eine Nachbarortschaft oder eine Gemeinde weiter, Hadersdorf und auch Etzdorf. Etzdorf liegt eigentlich auch am Kamp, aber Etzdorf liegt am Mühlkamp, den haben sie vorher ausgelassen. Und Hadersdorf, da haben schon ein paar Schutzwalle gebröckelt und da sind ein paar Siedlungen ein bisschen ausgeflippt.
Ja.
Aber es hat gepasst.
Okay.
Sie haben aus dem Jahr 2002 gelernt, da haben sie da ist Etzdorf komplett geschwommen. Mhm. Da war ich gerade krank und habe einen guten Freund von Etzdorf aufgenommen und der Matthias, Warner Matthias, ist mit dem Schlauchboot in der Ortschaft gefahren.
Ja, das ist schon, also 2002 war schon.
Absoluter Wahnsinn.
Ja, 100 Hochwasser, das ist schon ganz arg gewesen.
Mhm. Ja.
Ja, crazy, aber das heißt 24 auch ganz, ganz schwierig.
Ja, ja. Ja. Ich habe gerade eine schwierige Phase, dass ich die Weine verkoste, weil ich so einen Grand habe.
Ja, okay. Verständlich.
Weil du einfach dir daran erinnerst, wie schwierig das ganze Jahr war.
Ja. Angefangen mit Frost, wo du einfach weißt, okay, du kannst nichts machen, du hast die gleiche Hocken.
Ja.
Aber hast du nur 30% Ertrag. Mhm. Nachher kommt halt nur ein paar nicht so lernende Sachen dazu. Und
wie federst du das dann ab, wenn du sagst, ja, weißt du, hast jetzt im Endeffekt 70% Frost, das heißt, du hast gar keine Menge. Kannst du das dann mit ödere Jahrgänge, die du dann irgendwie zurückgehalten hast, abfedern oder wie geht sich das aus?
Genau, in meinem Fall ist es so, dass ich ein Jahr relativ gut abfedern kann.
Mhm.
Es ist leider wegen der Wirtschaftskrise, wie man das benennen will, ist da weniger gegangen von Bayern her. Und ich habe, das eine Jahr habe ich relativ gut rübergebracht, auch weil ich halt zum Beispiel keinen Traumverkauf gemacht habe. Fast keinen. Das habe ich abfedern können.
Ja. Okay.
Nächstes Jahr.
Das heißt, wir drücken die Daumen für 25.
Wieder gescheit. Bitte.
Sehr stark.
Wird gemacht. Gut. Und dann, wie immer, unsere, ich will es gar nicht Abschlussfrage nennen, weil ich bin gespannt, was da noch kommt, aber was sind jetzt die Zukunftspläne? Was hast du vor, Christoph?
Ja, ich glaube, wenn man so sagen will, dass ich so ein bisschen was, so eine Leichtigkeit von der Weinstilistik aneigne, so wie die Südafrikaner.
Mhm.
Die haben halt einen für mich sehr richtigen Bezug.
Mhm.
Da wird halt irgendwie sicher, die hakeln Vollgas, aber sie haben irgendwie trotzdem immer a happy face.
Ja.
Und ich glaube, wenn es so durch die, weil du hast halt so wie letztes Jahr, wie ich gerade gesagt habe, du hast halt andauernd irgendwas Schwieriges.
Mhm.
Wo du das wirklich, das zehrt halt sehr.
Mhm.
Und ich glaube, wenn's mit der richtigen Einstellung das Ganze versuchst zu machen, nachher bist du auf der richtigen Seite.
Mhm.
Und weil es gibt schon, ist immer das einmal irgendwie so in meinen Kopf durchgegangen, was ich noch so vorhabe in den nächsten, bis zur Pension. Und das ist schon viel. Also du hast sehr viel kleine Spielwiesen, wo du die austoben kannst.
Mhm.
Angefangen vom Weingarten mit den ganzen, wir haben jetzt letztes Jahr eben bei dem Welschriesling Weingarten haben wir das erste Mal so richtig Bäume gepflanzt und Büsche für ein bisschen Biodiversität.
Ja.
Da haben wir nachher so ein bisschen Steine und Holzbrocken rein und spannend ist auch, wenn's Bäume dazwischen, aber da weiß ich nicht genau, wie das funktioniert. Und
ja, dieses ganze Thema Agroforestry ist extrem spannend oder Vitiforestry. Und das tut natürlich im Kamptal sehr, sehr gut, weil wenn du da durchfährst, dann hast du schon sehr viel dieses Monokultur-Thema.
Ja.
Ganz augenscheinlich.
Ja.
Ne? Also sehr cool, dass ihr da mal anfangt damit.
Genau, dann natürlich die ganze Thematik mit Boden, Humus. Ich meine, das kannst du ja endlos spielen. Das
sind
sowieso Sachen im Keller. Weiterentwickeln, deine Stilistik, verfeinern deine Weine. Im Hinblick auf Klimaerwärmung, wie du her wirst, dass du trotzdem noch immer solche präzisen Weine machst.
Mhm.
Ja, endlos.
Und du hast jetzt gerade den Keller umgebaut oder baust du ihn gerade um?
Der Erdkeller, der wird hoffentlich, wir haben jetzt kurz einen Stopp gemacht, weil wir unser kleines Häuschen renoviert haben. Mhm. Und da haben wir einen ganz stark gemacht. Aber heuer habe ich vor, dass ich den Erdkeller renoviere, dass ich da betoniere, dass ich da nachher wieder mit meinen Holzfässern runtergehe. Mhm. Und genau, das ist einmal ein sehr spannendes Projekt demnächst. Und das ist komplett was Eigenes, wenn du im Erdkeller bist. Und du, das ist halt komplett still. Das ist, ja, wenn du arbeitest, cool. Nachher
kriegst du gar nichts mit.
Kriegst nichts mit. Und wenn du, weiß nicht, ich glaube, vor 3 Jahren habe ich das letzte Mal dort gearbeitet mit meinen Fässern. Und immer, wenn du im Sommer einen Scheißtag gehabt hast und es war viel zu viel Stress und du bist runtergekommen und hast aber Weine verkostet, allein die Stimmung dort,
ja.
Die Fässer, die eventuell noch ein bisschen pluppern, ja. Und es ist einfach komplett still und du bist unterm Boden. Mhm. Also es hat irgendwie ein eigenes Flair.
Ja.
Mhm. So ein bisschen zum Zurückziehen und alles, ja, andere
komplett dran. Ja. Das bin ich jetzt sehr, sehr gespannt und voller Vorfreude.
Sehr gut. Also einiges zum Tun natürlich, aber du hast ja noch mindestens 30
locker
Jahrgänge vor, ja, dir, mindestens.
Eine letzte Frage habe ich natürlich noch.
Gönn dir.
Es gibt noch immer keine Website.
Es gibt keine Webseite, nein. Nein, ja, da bin ich in dem Bereich ziemlich faul, ja.
Ja, ich weiß, wir haben das letzte Mal schon drüber geredet und du hast gesagt, irgendwann wird das schon passieren, aber schau.
Ich habe gestern auch extra nochmal googelt, ob ich noch einen finde. Und ich mir gedacht, naja.
Aber der Heuring hat einen.
Ah, schau.
Ja, ja, Heuriger heißt.
Lass es mal gönnen.
Ja, passt.
Ist gut. Bin mir noch nicht sicher. Reden wir später noch. Herzlichen Dank. Danke, dass wir da sein dürfen.
Yes.
Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Danke für den Wein.
Wunderbaren Wein, ja, großartig.
Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Also, hat mir wirklich Spaß gemacht.
Ja, vor allem, dass du 2013 Erstlingswerk aufreißt. Richtig, ja, geil.
Wir fühlen uns geehrt.
Das streut ohne Ende.
Danke.
Also wirklich, wirklich großartig. Ja, damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gern an kedi@weinfuerwein.at. oder an michael@weinfuerwein.at. Ihr wisst das eh, bitte nicht an uns beide gleichzeitig senden, sonst ist keine Überraschung mehr. Folgt uns gern auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch ja immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.